Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch solche Töne gab es beim heutigen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt. Die Journalistin Ni Le ist in Thüringen aufgewachsen als Tochter vietnamesischer Vertragsarbeiter.
Wenn wir über deutsche Einheit sprechen, dann frage ich mich, wer ist da eigentlich mitgemeint? Und wer wird außen vor gelassen? Wer empfand wohl Wachstumsschmerzen? Und wer erlitt massive Brüche? Wo ist Platz zwischen blühenden Landschaften und brennenden Häusern?
Andere Perspektiven auf die deutsche Wiedervereinigung. Darum ging es auch heute in Berlin. Menschen aus deutsch-türkischen Communities erzählten, wie sie den Mauerfall und die Folgen erlebt haben. Als sei die Mauer direkt über ihren Köpfen zusammengebrochen. Stoff für unser erstes Gespräch. Bis zu ihrem Lebensende will die Künstlerin Uli Aigner 1 Million Porzellangefäße selbst per Hand an der Drehscheibe produzieren. Eine zweite Identität bekommen die Objekte im Netz. Der Porzellancode 1 Million. Wir sprechen über dieses spannende Projekt. Anlass ist eine Ausstellung auf der Berliner Museumsinsel. Und wir blicken zurück auf 40 Jahre Kampnagel. Was mit einer Fabrikbesetzung begann, wurde zum weltweit wichtigsten Zentrum für die freien Darstellenden Künste. Kampnagel in Hamburg. Unter dem Motto Heimat Almania ging es am heutigen Tag der Deutschen Einheit in Berlin auch um die Frage, wie türkischstämmige Menschen auf die Wiedervereinigung blicken. Im Museum Europäischer Kulturen in Berlin läuft gerade eine Ausstellung, die sich mit den Lebenswelten der ersten und zweiten Generation türkischer Arbeitsmigranten und Migrantinnen in den Jahren der Wende beschäftigt. Wir sind von hier, türkisch-deutsches Leben 1990. Da werden Fotografien von Ergün Çağatay gezeigt. Am heutigen 3. Oktober gab es vor Ort einen ganzen Kulturtag und den hat Derviş Hisarçı miterlebt. Pädagoge und auf vielen Ebenen engagiert gegen Antisemitismus und Rassismus. Guten Abend, Herr Hisarçı.
Guten Abend.
Sie sind selbst Jahrgang 1983 als Sohn einer türkischen Gastarbeiterfamilie in Berlin aufgewachsen. Also Sie waren noch ein Kind, als die Mauer fiel. Welche Rolle spielte und spielt die Wiedervereinigung und der Tag der Deutschen Einheit für Sie?
Also ich habe als Kind die Mauer wahrgenommen, weil ich in Neukölln aufgewachsen bin und ein paar hundert Meter von unserer Wohnung entfernt war schon die Mauer und trennte Neukölln von Treptow. Und am Tag, wo dann die Mauer fiel, haben wir dann mitbekommen, wie unsere deutschen Nachbarn, also herkunftsdeutschen Nachbarn, mit Böllern und Feuerwerk geschossen haben. Und wir dachten, nun, was ist denn jetzt los? Und anschließend haben wir dann gesehen in den darauffolgenden Tagen, wie Menschen aus dem Osten nach Neukölln rüberkamen und entweder sich von der Deutschen Bank die 100 D-Mark-Scheine abgeholt haben oder ganz freudig, ich will das nicht darauf jetzt reduzieren, aber das waren die Eindrücke, Bananen und so weiter gekauft haben.
Wenn Sie jetzt sagen, Entschuldigung, mit Böllern geschossen, dann meinen Sie das negativ oder positiv?
Positiv, Sie haben es
als
gefeiert.
Als Freudensfeuerwerk. Mhm.
Genau, das war ein Freudensfeuerwerk und Sie haben das einfach ganz deutlich ausgelebt. Wir konnten das nicht ganz genau verstehen und einordnen, aber für mich war das so ein ereignisreicher Tag oder waren das ereignisreiche Tage. Also ich habe gemerkt, hier verändert sich was, hier passiert was Großes, aber ich konnte das als Kind noch nicht verstehen und einordnen.
Jetzt, nach so vielen Jahren, nach mehreren Jahrzehnten, wie unterscheidet sich das vorherrschende Narrativ der deutschen Wiedervereinigung in der deutschen Mehrheitsgesellschaft von den Erfahrungen und Erzählungen der deutsch-türkischen Communities? Also wie haben diese Menschen die politischen, die gesellschaftlichen Umbrüche der Wendejahre erlebt?
Der Titel der Gesprächsrunde heute in der Veranstaltung war: Die Mauer ist über unseren Kopf gefallen. Das ist eine türkische Redewendung und korrekt müsste es heißen: Die Mauer ist über uns in Trümmern gefallen und wir sind quasi unter diesen Trümmern und sind Opfer von diesem Akt. Mhm. Darauf beziehen sich Türkinnen und Türken oder Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, weil sie mit dem Mauerfall auch den Verlust oder die Drohung, den Arbeitsplatz zu verlieren, verbinden. Und das hat etwas Existenzielles, denn sie sind hierher gekommen, um zu arbeiten. Und wenn mit dem Mauerfall der Grund für ihre Existenz hier quasi verloren geht oder genommen wird, dann löst das eine existenzielle Angst aus. Das heißt, das, worüber ich hier spreche, ist etwas, was als dieser Mauerfall frisch war, die große Angst und große Sorge von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern und ihren Familien war. Hm. Und im unmittelbaren Nachgang kamen dann Neonazi-Bewegungen, Rechtsradikalismus, Rechtsterrorismus, sodass leider die türkischen Communities nicht große positive Erinnerungen und Assoziationen mit dem Tag der deutschen Einheit haben.
Ja, es gab in den Jahren nach dem Mauerfall immer wieder Brandanschläge und Pogrome gegen Migrantinnen und Migranten. Und Sie, Herr Hisacı, waren ja auch mal Antisemitismusbeauftragter in Berlin und in vielen anderen Funktionen sind Sie engagiert gegen Antisemitismus und Rassismus. Haben diese negativen Ereignisse auch den Blick auf die deutsch-deutsche Geschichte eben besonders überschattet, am Ende ja vielleicht sogar bestimmt und geprägt?
Absolut. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Anfang der 90er, meine Eltern kamen Ende der 60er nach Deutschland und dann sofort nach Berlin. Anfang der 90er hatten sie die Gelegenheit, ein kleines, bescheidenes Einfamilienhaus, aber dennoch ein großer Schritt für uns, in Berlin-Rudow im Süden Neuköllns zu erwerben. Meine Eltern haben sich damals dagegen entschieden, weil sie Angst davor hatten, dass sie Opfer eines Brandanschlags werden können, weil es vorherrschte, dass Deutsche Türken nicht in diesem Land haben wollen und schon gar nicht sesshaft haben wollen. Und wer ein Haus hat, der bleibt. Und sie haben sich dagegen entschieden. Und seitdem wohnen wir seit Jahrzehnten in Mietwohnungen. Das heißt, das war für auch große Entscheidungen, auch große Chancen sehr, sehr bestimmend. Mhm. Und wir haben halt kein Haus bekommen. Aber viele, viele andere haben andere solche Möglichkeiten verwehrt bekommen. Also das ist schon ein großes Thema.
Sie haben in Ihrer pädagogischen und politischen Bildungsarbeit ja viel Kontakt auch mit jüngeren Menschen aus den deutsch-türkischen Communities. Haben die einen Bezug zu der deutsch-deutschen Geschichte? Was bedeutet denen der Tag der deutschen Einheit, die jetzt nicht mehr diese unmittelbaren Erlebnisse teilen können, die Sie hatten?
Sie haben nicht diese unmittelbaren Erlebnisse, wie wir sie hatten. Allerdings bekommen sie diese Geschichten ja weiterhin vermittelt aus privatem Umfeld. Das sind Erinnerungen, die einprägend sind, in negativer Art und Weise auch lebensbestimmend sind. Und wenn heute Berlinerinnen und Berliner, die türkische oder andere Gastarbeiter Migrationswurzeln haben, machen um das Ex-DDR-Umland um Berlin herum eher einen großen Bogen. Das heißt, wenn Sie im Sommer in die Brandenburgischen Badeseen gehen, treffen Sie eher wenige türkeistämmige Menschen. Und auch an den Wanderurlaub in dieser Region nehmen wenig türkeistämmige Menschen teil. Also diese Form von Integration ist leider nicht gelungen. Mhm. Vielleicht müsste man sogar sagen, sie ist gescheitert. Und das ist das Fatale. So ein Tag, der wirklich etwas Großes und eigentlich auch Großartiges ist, muss gefeiert werden. Und die Menschen, die in diesem Land leben, egal was für Hintergründe sie haben oder was für eine Migrationsgeschichte sie haben, müssen so einbezogen werden. Die Gesellschaft muss sich so inklusiv verstehen, dass auch diese Feiertage von allen gemeinsam verstanden werden, sich alle mitgenommen fühlen und dann das auch gemeinsam feiern. Sie brauchen einen Grund, hier mitzufeiern. Diese Chancen müssen erst einmal deutlich gemacht werden.
Und was könnte denn heute der Grund sein?
Für das Feiern von Türkeistämmigen am Tag der deutschen Einheit? Ja. Da müsste ich selbst noch erfinderisch werden.
Deutsch-türkische Perspektiven auf den Tag der deutschen Einheit, um die ging es heute im Museum Europäischer Kulturen in Berlin. Und an diesem Kulturtag dort hat auch Derviş Hisacı teilgenommen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend noch.
Ebenso. Und die erwähnte Ausstellung der Fotografien von Ergün Çağatay im Museum Europäischer Kulturen in Berlin läuft noch bis Anfang Februar. Wir sind von hier, türkisch-deutsches Leben 1990. Vom Eierbecher und kleinen Löffel bis zum angeblich größten Porzellangefäß der Welt. Tag für Tag arbeitet die Künstlerin und gelernte Töpferin Uli Aigner an ihrem One Million Project. Sie stammt aus Wien, lebt in Berlin und will ja bis zu ihrem Lebensende 1 Million Porzellanteile eigenhändig an der Drehscheibe fertigen. In jede Tasse und in jeden Teller wird eine Herstellungsnummer eingraviert. Bei mir steht jetzt hier so eine Tasse auf dem Tisch. 6543 ist die Nummer. Und parallel wird dafür für jedes Objekt auch ein interaktiver Datensatz angelegt. Da sieht man dann in digitaler Form, also auf einer digitalen Weltkarte, wo sich dieses Gefäß jetzt gerade befindet. Ab Donnerstag zieht Uli Aigner mit ihrem Porzellanprojekt ins neue Museum auf die Berliner Museumsinsel. Und vorab ist sie heute bei Fazit. Guten Abend.
Guten Abend.
1 Million Objekte sind die Zielmarke. Da werden Sie, Frau Aigner, auch wenn Sie steinalt werden, das werden Sie nicht erreichen. Wie viele Tassen, Teller, Schüsseln, Vasen haben Sie bislang fertig?
Also das Ganze hat begonnen im November 2014. Und bis heute habe ich 7054 Gefäße gedreht. Wenn man das jetzt umrechnet auf die Jahre, kann man sagen, im Jahr mache ich so 1000 bis 1500 Gefäße. Ich arbeite nur auf Auftrag, wobei dieser Auftrag kann von meiner Mutter sein, die ein Teegefäß braucht, aber eben auch vom neuen Museum, wo es eine Ausstellung gibt, oder von Institutionen, Organisationen, Einzelpersonen.
Normalerweise arbeiten Porzellangestalterinnen ja an immer neuen Kollektionen. Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Ist das jetzt eine Mammutkollektion, also vom Design her ähnlich?
Nicht vom Design her, aber ich sehe das Ganze schon eigentlich sowas wie ein Weltservice mit irgendwann einmal 1 Million Teile, weil sich ja die Gefäße auf der ganzen Welt verteilen. Und jedes Porzellangefäß, das ich mache, basiert eigentlich aufgrund eines Gespräches. Das heißt eben, das ist, was ich als Auftrag bezeichne. Und die Form, die die Gefäße haben werden, entstehen in diesem Gespräch.
Also individuell. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Teetasse, aber ich mag das nicht, wenn die oben da, wo die Lippen rangehen, so dick ist, dann machen Sie das dünn.
Ja, ganz genau. Also es ist hochgradigst individualisiert.
Aha. Aus feinstem französischen Limoges-Porzellan. Sind das jetzt alles Gebrauchsgegenstände oder auch abstrakte Kunstobjekte?
Also die Regel von dem ganzen Projekt sind eigentlich Ess- und Trinkgefäße, weil ich möchte, dass sie im Alltag benutzt werden. Es gibt aber eben auch Ausnahmeprojekte. Das sind zum Beispiel Monumentalgefäße, die ich in China, in Qingdezhen, in der Welthauptstadt des Porzellans, produzieren habe lassen. Oder es gibt Kooperationen mit anderen Künstlern, Künstlerinnen, mit der Nana Dix, die Schalen bestellt und die dann bemalt. Oder mit dem Sadan Afif, der seine Fingerabdrücke aus Schlicker auf jedes einzelne Gefäß drauf gibt.
Mhm. Warum haben Sie sich überhaupt zu diesem lebenslangen Projekt entschieden?
Ich glaube fast, dass der wichtigste Aspekt bei diesem ganzen Projekt ist, dass ich gerne mit so vielen Zeitgenossen wie möglich einmal kurz in Kontakt kommen möchte. Und mit diesen Gefäßen ist es so, als würde ich die Besitzerinnen und Besitzer, Benutzer der Gefäße einmal kurz berühren. Diese Gefäße, die stelle ich mit meinen Händen her in einem bestimmten Zeitrahmen meines Lebens. Also das ist ein Stück meines Lebens in Objektform, wo die anderen quasi kurz damit in Kontakt kommen. Und diese 1 Million ist natürlich, ich weiß, wir sind knapp 9 Milliarden, aber 1 Million wäre jetzt mal ein Anfang. Und das Ganze hat zu tun mit der Digitalisierung, in die ich hineingeraten bin, nachdem ich gerade meine Töpferlehre abgeschlossen habe und dann am ersten Commodore 64 sitzen durfte in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, in Peter Weibels neu gegründeter neuen Medienklasse. Und ich habe mich damals auf die Digitalisierung, auf den Computer gestürzt als das neueste Handwerk, das es zu lernen gilt. Und das ganze Projekt ist eine Versuchsanordnung zwischen dem physischen in der Welt sein, dem endlichen in der Welt sein und diesem zeitlich ja komplett deregulierten, digitalisierten Kommunikationswahnsinn, in dem wir uns befinden. Das ist eigentlich eine Versuchsanordnung. Also es gibt ein physisches Objekt und den Zwilling, den digitalen Zwilling. Und dann geht's noch weiter, weil ich natürlich schaffe ich bis an mein Lebensende keine 1 Million. Und ich bin jetzt dabei, ich habe ein sehr kleines, aber doch feines Forschungsstipendium vom Senat, wo ich dabei bin, die richtigen Leute zu finden, die mir helfen. Ich möchte gerne eine KI programmieren. Es wird eine Blackbox geben, die wird gefüttert mit diesem Wissen, das ich habe. Und diese KI soll dann in weiterer Folge einen Apparatus anleiten, dem ich töpfern lerne, also dem ich das Drehen lerne. Also nicht ein 3D-Drucker, sondern ich möchte gerne einen Apparatus, der sich mit Konsistenz, Schwerkraft, ja, mit all diesen Dingen Zug und Druck beschäftigt oder soweit diese Information von der KI umsetzen kann, dass da Gefäße entstehen und das so lang, bis es 1 Million gibt. Und eine KI zu programmieren, dauert zeitlich so, als würde man ein Kind in die Welt setzen und das quasi erziehen. Und dann nach 4 Jahren sprichst du mit einer 4-Jährigen, nach 10 Jahren mit einer 10-Jährigen. Und jetzt bin ich 57 und ich hoffe, dass ich bis zu meinem 70. Lebensjahr so weit bin, dass ich einen halbwegs vernünftigen Teenager als KI entwickelt habe, mit dem sie dann, wenn ich einmal nicht mehr bin, weiter über ihre Vorstellung, was ein schönes Gefäß ist, sprechen können und sie das dann auch bekommen.
Und was ist das jetzt dann aber für Sie? Eine Langzeitperformance oder ein Altersversorgungsprojekt?
Das hoffe ich, Ihr Wort in Gottes Ohr, dass das ein Altersversorgungsprojekt ist. Nein, das ist eine lebenslange Performance. Und ich hatte auch Lust, als Künstlerin Raum und Zeit etwas zu entgrenzen. Zurückkommend jetzt auf Ihre erste Frage, wie lange ich brauchen würde, um 1 Million zu machen. Ich würde circa 300-400 Jahre brauchen, wenn ich jeden Tag 190 Gefäße drehe. Es ist auch das Versprechen, dass ich immer da bin. Jedes Gefäß hat 500 Jahre Garantie, weil wenn eins kaputt geht, möchte ich die Scherben zurückhaben, weil die für mich einen Wert haben. Und man bekommt umsonst dann ein neues, also gratis ein neues. Und da sind viele so Aspekte drinnen. Ich wollte mich irgendwie autonom machen. Ich wollte in einem Projekt arbeiten, das mir erlaubt, auch mit jedem zu reden. Weil es geht auch bei dem Projekt darum, dass ich in alle Milieus gehe. Also es gibt sehr wohl meine Galerie in Wien, die das verkauft. Aber es kann eigentlich jeder zu mir kommen und von mir ein Gefäß bekommen. Und was das Finanzielle angeht, war mir auch klar, dass ich das Projekt so machen möchte, dass es sich selbst finanziert. Deshalb war auch klar, dass ich verkaufen muss. Aber ich wollte nicht, war nie die Idee, dass ich Gefäße produziere und mich dann bemühe zum Verkaufen, sondern nein, ich möchte wissen, für wen ich diese Dinge tue. Immer wenn ein Stück gedreht wird, es wird sofort, wenn es aus dem Brennofen kommt, fotografiert, vermessen und es wird ein Datensatz erstellt, der auch auf dieser Webseite einsehbar ist.
Ab Donnerstag ziehen Sie jetzt also, wahrscheinlich sind Sie ja schon dabei, ins neue Museum auf der Berliner Museumsinsel. Da gibt es eine Ausstellung zu diesem One-Million-Projekt. Welches Interesse hatte denn das neue Museum an der Kooperation mit Ihnen? Und ja, was wird man da jetzt sehen?
Der Direktor, Professor Matthias Wemhoff, Direktor vom Museum für Vor- und Frühgeschichte in der 3. Etage im neuen Museum, hat aus einer Schale von mir gegessen und ist bei einem offiziellen Abendessen neben mir gesessen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und er war schlagartig fasziniert. Er hat gemeint, ich mache die Archäologen arbeitslos, wenn ich schon die Datensätze mitliefer, also die Objektbezeichnungen und Beschreibungen mitliefer, weil ich ja, wie gesagt, zu jedem Projekt automatisch gleich auch den Datensatz macht, wann es gemacht wurde, was es ist, die Typologisierung, wem es gehört auch, wo es ist. Ich liefere das alles mit. Das hat ihm einfach total interessiert. Und dann gab es im Zuge von Neustadt Kultur, habe ich ein Projekt realisiert, 10 Gefäße, die 10 Personen irgendwo auf der Welt gewidmet waren, die mit QR-Codes versehen sind. Und man kann quasi diese Objektinformationen mit seinem eigenen Handy in dieser Ausstellung abfragen. Mein Vorschlag war, diese 10 Gefäße irgendwo zu verstecken, eigentlich im Archäologischen Museum. Es kam dann zu einem Besuch bei mir im Atelier und dann sah er das Ausmaß des Projektes und hat mich dann quasi, also innerhalb von 4 Stunden hatten wir dann die große Ausstellung zusammen. Was Sie dort sehen, ist der geografische Nullpunkt des ganzen Projektes One Million. Und zwar, das sind an die 800 Gefäße, die nicht in der Welt sind. Sie sehen eine Weltkarte, wo sämtliche Standorte der Gefäße, die jetzt nicht da in dieser Archivskulptur sind, wo die sich auf der Welt befinden. Dann gibt es konzeptionelle Fotografie. Mein Mann, Michael Kosakowski, diese visuelle Oberfläche des Projektes im Netz. Das hat er zu verantworten. Dann gibt's eben diese 10 QR-codierten Gefäße, die auch hands-on sind für die Besucher im Museum.
Darf man anfassen?
Ja, darf man anfassen. Braucht ein Smartphone allerdings, um dann diese Videobotschaften an diese 10 Leute, für die die Gefäße sind, die da stehen, gerichtet sind. Und dann gibt's Zeitreisende. Das sind Gefäße, die sind aus der Trichterbecher- und Glockenbecher-Kultur. Die sind zugeordnet in Vitrinen von Steinzeit, Bronzezeit. Neolithikum, das sind Zeitreisende deshalb, weil sie quasi so eine 4.000- bis 7.000-jährige Geschichte bis in die Gegenwart ziehen. Und ich zeige, dass quasi diese Formen heute noch relevant sind.
Sehr spannend, der Porzellancode 1 Million bei Uli Aigner. Die Ausstellung ist ab Donnerstag im Neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel zu sehen, bis Ende Mai nächsten Jahres. Und das ganze Projekt kann man auch im Netz verfolgen. Es wird in Berlin ein umfangreiches Zusatzprogramm mit Veranstaltungen geben. Und die Ausstellung, wie gesagt, bis Ende Mai nächsten Jahres. Frau Aigner, herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Radio Free Europe, Stimmen aus München im Kalten Krieg. An gleich zwei Standorten gibt ein neues Ausstellungsprojekt Einblick in die Arbeit bei diesen legendären Radiosendern Radio Free Europe und Radio Liberty. Michael Watzke, bayerischer Landeskorrespondent mit Sitz in München, war mit offenen Augen und Ohren dabei.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Tuke Radio, Svobodna Evropa.
Jahrzehntelang sendete aus München ein Radio, das wir nie so richtig gehört haben, weil es in fremden Sprachen sendete, die wir nicht verstanden. Radio Free Europe und sein Ableger Radio Liberty waren das Radio des Westens für den Osten. Eine Stimme der Freiheit ebenso wie ein Propagandainstrument der CIA. Hanna Maischein, Kuratorin der Ausstellung Stimmen aus München im Kalten Krieg, betont vor allem die Bedeutung von Radio Free Europe für die Sprachgemeinschaften und damit auch Unabhängigkeitsbestrebungen in der damaligen Sowjetunion und ihrem Machtbereich.
Deshalb haben wir uns entschlossen, in der Ausstellung nochmal die Karte auch abzubilden, wo man sehr klein Westeuropa sieht, verortet München in der Nähe des Eisernen Vorhangs und dann hat man Mittelosteuropa als Sendegebiet von Radio Free Europe mit den Sprachen Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Bulgarisch und Rumänisch.
Und das war nur Radio Free Europe. Mit Radio Liberty kamen weitere 15 Sprachen dazu.
Also Russisch natürlich, Belarussisch, Ukrainisch, die baltischen Sprachen mit Lettisch, Litauisch und Estnisch, die kaukasischen Sprachen und tatarischen Sprachen.
Radio ist Sprache, Stimme. Und die Menschen, die in diesen Zungen sprachen und dem Radio ihre Stimme verliehen, lebten in München. Es waren Regimeflüchtlinge, Holocaust-Überlebende, DPs, also sogenannte Displaced Persons, und vor allem Antikommunisten, wie der Tschechoslowake Tibor Molek, der in der Ausstellung in München in Videosequenzen von seiner Zeit als RFE-Redakteur erzählt.
Wir waren abgehört, auch von Deutschen, von Amerikanern und natürlich von Kommunisten, dass die gegen uns hetzen könnten und Störstationen aufgebaut haben. Die haben so viel Geld gekostet wie unsere Sendung.
Eine verrückte Zeit. Manche der Biografien klingen, als hätten sie sich direkt aus einem Jean Le Carré oder Tom Clancy Spionageroman ins Münchner Stadtmuseum geschlichen. Das Ausstellungskonzept, in dem Graphic Novels die Geschichten der Protagonisten bebildern, verstärkt dieses kalte Kriegsgefühl.
Es hat auf jeden Fall eine Menge Thrill und viele Überraschungen. Also es ist wirklich Crime und Hate und Love. Und das ist eigentlich Kinomaterial, wenn man zum Teil diese Biografien anguckt, wie vielschichtig die sind.
Da gibt es Doppelagentinnen, Auftragskiller und Bombenattentate. 1981 detonierten 20 Kilogramm Plastiksprengstoff am Englischen Garten in München, direkt vor dem Eingang des Sendegebäudes von Radio Free Europe. Auftraggeber höchstwahrscheinlich die Securitate, dem berüchtigten rumänischen Geheimdienst unter Diktator Ceausescu, war der Münchner Sender stets ein Dorn im Auge, sagt der deutsch-rumänische Wissenschaftler Ovidiu Baicu.
Weil das Radio gerade in Rumänien einen starken Einfluss gehabt hat. Viele Rumänen haben das gehört, trotz den Verboten, die es gab, ne, und den Vorkommnissen auch. Das rumänische Publikum war damals, auch nach der Wende, war sehr pro radiofreies Europa. Und auch heute noch gibt es die Identifikation vieler Rumänen mit dem Radio.
Baicu hat selbst 5 Jahre als Nachrichtensprecher für Radio Free Europe gearbeitet, vom Wendejahr 1990 bis zur Schließung des Senders in München und dem Umzug nach Prag, von wo RFE noch heute sendet. Baicu ist wie zahlreiche seiner Landsleute zur Ausstellungseröffnung nach München gekommen. Er schwelgt in nostalgischen Erinnerungen, weist aber auch auf den höchst aktuellen Kontext der Ausstellung hin. Geschichte wiederholt sich nicht, sagt Kuratorin Maischein, aber manchmal reimt sie sich.
Zum einen sagt es uns, dass München ein Schauplatz des Kalten Krieges geworden ist, dass hier auch Geheimdienstaktivitäten stattgefunden haben. Und darüber hinaus ist es natürlich ein wichtiges Thema, wie kann nationale Unabhängigkeit in Ländern unterstützt werden und wie kann das gefördert werden und wie kann es eine Stimme bekommen.
Damit landet die Ausstellung mitten im Jetzt, im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und deren Selbstbehauptung als eigenständiger Staat mit eigener Kultur. Das macht die Ausstellung Radio Free Europe – Stimmen aus München im Kalten Krieg so aktuell und spannend. Zu sehen ist sie gleich an 2 Orten. Im Jüdischen Museum werden die Geschichten der jüdischen Displaced Persons erzählt und im Münchner Stadtmuseum die der nicht-jüdischen Osteuropäer, erklärt dessen Direktorin Frauke von der Haar.
Und das ist auch vielleicht geschickt, weil beide Gruppierungen vielleicht auch nicht immer freundlich oder wohlgestimmt zueinander sind oder zumindest sich in einem Rahmen sehen wollen, der ihnen gerecht wird, sagen wir es mal vorsichtig so.
Aber das Gute ist, sagt uns Michael Watzke, Stadtmuseum und Jüdisches Museum liegen in München in Sichtweite beieinander. Man kann die Ausstellung Radio Free Europe also in einem Rutsch anschauen, bis Anfang März nächsten Jahres.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Renate Steininger.
An der Universität Scharif in der iranischen Hauptstadt Teheran sind gestern Nacht Sicherheitskräfte gegen Studierende vorgegangen. Diese hatten gegen das repressive islamische System demonstriert. Der oberste geistliche Führer des Landes, Khamenei, stellte die Aktionen als Verschwörung der USA, Israels und der iranischen Verräter im Ausland dar. Die Bundesregierung setzt sich mit mehreren anderen EU-Staaten für Sanktionen gegen die Islamische Republik ein. Karin Senz.
Nach Agenturmeldungen gab es in allen 31 Provinzen des Iran Demonstrationen, vor allem an Universitäten. Zahlreiche Videos zeigen Studentinnen und Studenten, die fordern, dass ihre Kommilitonen freigelassen werden. Teheran habe sich in ein Gefängnis verwandelt. Das Teheraner Gefängnis dagegen sei zur Universität geworden. An der renommierten Scharif-Universität eskalierte die Lage, so übereinstimmende Berichte. Demnach drangen Sicherheitskräfte in den Campus ein. Sie sollen Tränengas, Knüppel und auch scharfe Munition eingesetzt haben.
Die russische Fernsehjournalistin Marina Ovsyannikova ist vom russischen Innenministerium auf eine Fahndungsliste gesetzt worden. Auf der Ministeriumswebsite ist zu lesen, dass die 44-Jährige im Rahmen eines strafrechtlichen Verfahrens gesucht werde. Ihr Anwalt bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass die Journalistin gesucht werde, weil sie sich nicht dort aufhalte, wo sie den russischen Behörden zufolge sein müsste. Ovsyannikova steht derzeit eigentlich unter Hausarrest, nachdem sie wegen Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee angeklagt wurde. Bekannt geworden ist sie durch ihren Live-Protest gegen den Militäreinsatz in der Ukraine während einer Nachrichtensendung. Ihr drohen bis zu 10 Jahre Haft. Die Schauspielerin und Aktivistin für die Rechte amerikanischer Ureinwohner Sashine Littlefeather ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das teilte die Oscar-Akademie auf Twitter mit. Littlefeather vom Stamm der Apachen hatte mit ihrem Auftritt bei der Oscar-Verleihung 1973 weltweite Bekanntheit erlangt. Im Namen von Marlon Brando hatte sie damals den Oscar zurückgewiesen, den dieser für seine Rolle im Mafia-Film Der Pate gewonnen hatte. Begründet hatte Brando dies mit der Art und Weise, wie Hollywood mit amerikanischen Ureinwohnern umging. Littlefeather selbst sprach von American Indians und setzte sich als Schauspielerin immer wieder für die Rechte ihrer Volksgruppe ein. Erst vor 2 Wochen hatte sich die Oscar-Akademie für die Anfeindungen entschuldigt, die Littlefeather vor fast 50 Jahren wegen ihrer Rede erdulden musste.
40 Jahre Kampnagel. 3 Wochen lang feiert das Hamburger Kulturzentrum ein großes Jubiläumsfestival. Ursprünglich wurden auf diesem Fabrikgelände von der Maschinenbaufirma Nagel und Kemp Reismühlen hergestellt, später dann Schiffs- und Hafenkräne. Anfang der 1980er Jahre, da wurde das Areal als Ausweichquartier vom Hamburger Schauspielhaus genutzt und damit wurden eben auch andere aufmerksam auf diesen Ort. Der war zwar ziemlich verwahrlost, zugig, kalt, mit Taubendreck, Wasserlachen, doch er bot jede Menge Freiraum für alles, was die freie Szene und die, die vom Staatstheater die Nase voll hatten, damals brauchten. Zum Gründungsmythos von Kampnagel gehört die sogenannte Besetzungsprobe vom 5. bis 10. Oktober 1982. Das war ein nie dagewesenes Festival der freien Szene. Und jetzt, 40 Jahre später, wollen wir mit Amelie Deuffelhardt zurück und nach vorn schauen. Sie ist seit 2007 künstlerische Leiterin von Kampnagel und hat das Kulturzentrum maßgeblich zu dem gemacht, was es heute ist. Schönen guten Abend, Frau Deuffelhardt.
Schönen guten Abend.
Lassen Sie uns nochmal auf diese Gründungsgeschichte zurückschauen, die ja eben eine Besetzungsgeschichte der freien Szene war. Hamburg war ja ein anderes Pflaster als zum Beispiel West-Berlin Anfang der 80er. Wie war die Atmosphäre damals? Wen zog es auf Kampnagel?
Also man muss erst mal sagen, dass ich da noch nicht da war, auch wenn ich schon ganz schön lange da bin. Aber es war so, es war ja die Zeit, in der nicht nur in Hamburg, sondern auch in anderen deutschen Städten, auch in vielen europäischen Städten, Theater in Fabrikhallen gegründet wurden. Das heißt, es war so eine Zeit, wo Künstlerinnen ausgezogen sind, um sich neue Spielorte zu erobern, um neue Ästhetiken zu erproben, um politischer zu werden, um näher am Stadtraum zu sein und so weiter. Also eigentlich unter Theateraspekten eine wahnsinnig spannende Zeit. Ivan Nagel war davor in Hamburg gewesen. Der hat Bob Wilson mitgebracht, damals noch als jungen Künstler. Peter Brook war noch jung. Also es war schon so eine Zeit wirklich der Theatererneuerung auch. Und dafür hatten die Künstlerinnen und Künstler das Gefühl, sie brauchen auch neue Räume. Und dass in Hamburg diese riesige Fabrik für die Kunst erobert wurde, das müssen wir tatsächlich sagen, verdanken wir dem Schauspielhaus. Denn niemals hätte die Freie und Hansestadt an die freie Szene so ein großes Gelände gegeben. Ich sage mal ein Beispiel, Barbara Nüsse, die gerade vor kurzem im Schauspielhaus in der Hauptrolle Premiere hatte bei Bob Wilson, hat damals ein Stück gemacht mit Uli Waller, Penelope, ist rausgegangen aus dem Schauspielhaus, weil sie sich dieser Bewegung anschließen wollte, weil sie international Tourneen machen wollte und weil sie nicht einfach in einer Stadt immer nur Theater spielen wollte. Also es war wirklich so eine Zeit auch von viel Interaktion zwischen der freien Szene und dem, vor allem dem Schauspielhaus.
Und dann eben auch Interaktion mit der Stadt, Interaktion mit dem Publikum. Welche Rolle spielen die Anfänge von Kampnagel für die Performance-Geschichte in Deutschland?
Also ich finde eine unglaublich große. Also ich glaube, man kann es gar nicht hoch genug einschätzen, weil das sehr Besondere hier an Kampnagel im Gegensatz zu den anderen Performance-Orten in Deutschland ist, dass es fast so ist, als hätte die ganze Stadtgesellschaft entschieden, wir wollen dieses Gelände behalten. Denn schon 1981, kurz bevor das Schauspielhaus reinkam, ein Jahr bevor die Besetzungsproben waren, wurde der Abriss des gesamten Geländes beschlossen. Und 1984, nachdem das Schauspielhaus wieder draußen war und sehr stark auch von Galeristinnen, von bildenden Künstlern, von wichtigen Teilen des Bürgertums in den Bestand des Gelände eingefordert wurde, wurde der Senatsbeschluss des Abrisses zwar nicht aufgehoben, aber er wurde quasi insofern, sagen wir mal, verlängert, als es hieß, solange die Menschen da noch hinkommen und sich für die Kunst da interessieren, wird doch erstmal nicht abgerissen. Mhm. Das Besondere ist wirklich, dass es nicht so eine kleine Gruppe war von Leuten, die gesagt haben, wir wollen jetzt hier auch mal was machen, sondern es ist wie so eine Woge, die ich auch heute, jetzt gerade bei dem Jubiläum in diesen Wochen spüre, von Beteiligten, von Menschen, die mir erzählen, auch Publikum, die mir erzählen, wissen Sie eigentlich, dass ich schon seit 40 Jahren hierher komme? Ausstellungshallenleiter, die mir sagen, weißt du eigentlich, dass dir damals 1987 auch eine Riesenausstellung und so weiter. Also es gibt sowas wie Hunderte, Tausende von Beteiligten an diesem Gelände in der Stadt und das macht es sehr besonders. Das ist eigentlich, obwohl wir ästhetisch natürlich was anderes vertreten als die Staatstheater, eben Avantgarde, Performance, Tanztheater, Konzepttanz, innovatives Musiktheater aus der ganzen Welt und so weiter,
ja.
Ist aber vom Publikum her schon immer getragen, wie ein Stadt- oder Staatstheater. Und das macht den Ort sehr besonders. Und wir haben ja auch ein großes Publikum.
Was anderes als die Staatstheater, sagen Sie. Aber seit 2020 ist die Kulturfabrik Kampnagel ja auch ein Staatstheater. Das vierte neben dem Schauspielhaus der Staatsoper und dem Thalia-Theater in Hamburg. Man könnte also sagen, es ist ein großes Upgrade für die freie Szene. Da ist Hamburg wirklich beispielhaft in Deutschland. Und das ist zum großen Teil ja auch Ihr Verdienst, Amelie Dorfelhardt. Seit 2007 ist es Ihnen gelungen, hier weltweit wirklich eben über Hamburg hinaus, über Deutschland hinaus, weltweit eine der relevantesten Produktionsstätten für die freien darstellenden Künste zu etablieren. Was war Ihr Rezept dafür?
Zusammen natürlich mit meinem ganzen Team, mit unseren Technikern, mit der Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Aber unser Rezept, man könnte schon sagen, dass viel Gedanke dahinter steckt, der auch immer von Anfang an die Geschichte des Hauses mitgetragen, aber immer auch natürlich in die Zukunft getragen hat. Neben dem, dass wir immer versucht haben, lokale und globale Performance zu verbinden, also sozusagen lokal zu arbeiten. Wenn ich eine Truppe wie jetzt bei der Jubiläumseröffnung aus Südafrika hierher hole, ist halt in einer anderen Halle eine Gala von der schwarzen Künstlerin Mabel Preach hier aus Hamburg, die die ganze schwarze lokale Community in ihre Performance mit reinbringt, sowohl im Publikum als auch auf der Bühne. Das heißt, wir versuchen auch in Bezug auf die freie Szene, wirklich mit einer internationalen freien Szene, auch mit eingewanderten Künstlerinnen aus der ganzen Welt zu arbeiten und gleichzeitig international natürlich auch aus allen Kontinenten Künstlergruppen einzuladen und die aber auch hier vor Ort zusammenzubringen. Das ist eine Sache und die zweite Sache, die für mich halt eine ganz entscheidende Zukunftsaufgabe ist, dass wir nicht mehr denken, es gibt ein Publikum für Theater, es gibt ein Publikum und das ist weiß, wohlhabend und gebildet, sondern dass wir hier sagen, es gibt unterschiedliche Publika und unser Ziel ist, die zusammenzuführen an dem gleichen Abend, dass sich auf Kampnagel Menschen treffen, die sich sonst nirgendwo in der Stadt treffen, ein Publikum produzieren. Das im besten Fall, sind wir natürlich auch noch nicht, der Diversität unserer Stadtgesellschaften entspricht.
Kampnagel wird bei laufendem Spielbetrieb umgebaut. Es steht eine große Sanierung und ein Neubau an. Das Areal wird erweitert vom Architektenduo Lacaton und Vassal, im letzten Jahr ausgezeichnet mit dem Pritzker-Preis. Das Ganze wird vom Bund mit 60 Millionen Euro unterstützt. Was erfüllt sich für Sie, Amelie Dorfelhardt, mit dieser Modernisierung?
So ist sogar noch ein bisschen besser. Es wird mit 60 Millionen vom Bund und 60 Millionen vom Land unterstützt, also insgesamt 120 Millionen. Ich habe ja in Berlin, das wissen Sie ja wahrscheinlich, vor 2003 und 2004 den Palast der Republik bespielt, 3, 4 und 5. Und damals haben wir mit Architekten auch Kongresse gemacht, damals, was die Zukunft von Berlin Mitte sein könnte. Und so einer unserer Vorbilddenker, Architekten, war Cedric Price, der das große, offene, multidisziplinäre Gelände damals entwickelt hat. Wurde aber nie gebaut, so eine Ikone in der Architektur. Und es gab so ein zweites Vorbildgebäude damals, das war das Centre Pompidou, vielleicht das innovativste Kunstgebäude des 20. Jahrhunderts. Und an diesen Referenzsystemen entlang haben wir halt uns entschlossen, das legen wir jetzt mal nicht nach Berlin, wie wir es damals dachten, und nicht nach Paris, wo das Centre Pompidou steht, sondern jetzt ist eben die Hamburg die Stadt, die das Kunstgelände des 21. Jahrhunderts bekommt. Und Lacaton-Vassal sind aus meiner Sicht von ihrem ganzen Werdegang, von all dem, was sie gemacht haben, die perfekten Architekten für dieses Vorhaben. Denn es sind Architekten, die keine Signature-Architektur machen, im Sinne von vor allem muss das Gebäude schön aussehen, sondern die machen eine Architektur, die perfekt für die Nutzer ist. Das heißt, die wollen diese Freiheit, die dem Gelände eingeschrieben ist, die Transparenz nochmal verbessern und quasi auch mit den Erweiterungen das Gelände eben dahin bringen, dass es bestmögliche Bedingungen für genau die internationale und experimentelle Kunstproduktion wirkt, die wir hier machen. Und das ist natürlich wahnsinnig aufregend, ein Gelände in die nächsten 40 Jahre zu visionieren. So lange werde ich es ja schon mal mit Sicherheit nicht machen, aber diese Sanierung würde ich auf jeden Fall sehr gerne noch machen.
Unter dem Motto 40 Jahre State of the Arts feiert Kampnagel noch bis zum 15. Oktober sein rundes Jubiläum mit einem umfangreichen Programm, künstlerisch geleitet von Amelie Dorfelhardt. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, die Tage werden spürbar kürzer. Vielleicht haben Sie Lust, ein paar neue Serien zu gucken. Auswahl gibt es reichlich. Wir haben ja unsere Kollegin Simone Schlosser. Sie weiß, welche Serien sich lohnen und welche nicht, auch wenn alle Welt darüber spricht. Stories to Tell. Heute zu Themen, die immer gehen. Die Spitzenküche und Kaiserin Sissi.
Was ist es nur mit dieser Sissi? Im Kino, als Buch, auf RTL. Überall taucht sie gerade wieder auf. Gut, es gibt einige Jubiläen, 185. Geburtstag, 125. Todestag. Das sind keine wahnsinnig runden Zahlen. Aber irgendeinen Grund muss es ja geben für diese ganzen Neuerzählungen. Denn an der Geschichte kann es nicht liegen. Oder doch? Im Grunde hat Sissi alles, was eine erfolgreiche Serie braucht. Opulente Kostüme, politische Intrigen und eine ambivalente weibliche Hauptfigur. Mit anderen Worten, es ist die perfekte Mischung aus Bridgerton, Game of Thrones und The Crown. Welcher Streaming-Algorithmus würde da schon Nein sagen? Und so startet jetzt auch Netflix mit seiner Sissi, Elisabeth.
Seine Majestät, der Kaiser.
Und das ist Sissi, Elisabeth.
Die Geschichte ähnelt der in den früheren Filmen. Der Kaiser soll heiraten, doch anstatt für die brave Helene entscheidet er sich für die jüngere Schwester, das schwarze Schaf der Familie. Elisabeth ist jung und unangepasst. Sie reitet barfuß und ohne Sattel, kann besser schießen als der russische Zarensohn und sie sagt, was sie denkt. Etwa, wenn zwei alte weiße Männer vor der Hochzeit ihre Jungfräulichkeit überprüfen. Am Hof eckt sie mit ihrem Verhalten an, besonders bei der strengen Schwiegermutter. Denn die will nur eins von ihr.
Ein Kind zu bekommen, ist harte Arbeit. Ich weiß, was es bedeutet. Meine Mutter hat 8 Kinder. Aber hier geht es um den Thronfolger. Es ist deine einzige Aufgabe. Erfülle sie, bevor du dir eine weitere suchst.
Die Netflix-Variante von Sissi ist weitgehend unterhaltsam. Was auf die Dauer der 6 Folgen allerdings nervt, die Serie gefällt sich ein bisschen zu sehr darin, das moderne Pendant zur Romy-Schneider-Trilogie zu sein. Denn gerade dort, wo es drauf ankommt, ist das Update ausgeblieben. Franz und Sissi lieben sich, die Ehe ist das Ziel aller Frauen und in der Monarchie herrscht Glamour. Wirklich modern wäre es gewesen, die Geschichte mal so zu erzählen, wie sie vermutlich eher war. Eine minderjährige Frau wird mit ihrem stoffeligen Cousin verheiratet und zerbricht am Körperkult um ihre Person. Was der Algorithmus wohl dazu gesagt hätte?
Ich hoffe, die Menschen werden sich daran erinnern, dass ich eine gute Kaiserin war. Und nicht, welche Frisur ich hatte. Aber sicher.
Was auch immer gut ankommt beim Algorithmus, Food-Dokus. Also Serien, in denen es um nichts anderes geht, als möglichst kleine Portionen möglichst dekorativ anzurichten. Der reine Happy Place. Ums Essen geht es auch in der Serie The Bear. Allerdings auf komplett andere Weise. Diese Serie ist der pure Stress. Und das, obwohl niemand bedroht wird, es keinerlei Ungeheuer gibt und die Welt nicht kurz vor dem Untergang steht. The Bear spielt zu fast 100% in einer Küche. Nur ist die eben nicht in einem Sternerestaurant, sondern in einem Sandwichladen. The Original Beef of Chicagoland.
Okay, Chefs, listen up. I'm gonna turn on the to-go's in 10 minutes, so we're gonna count off, all right?
Hauptfigur ist Carmen, genannt Cami Bersatto. Ein talentierter Jungkoch mit tätowierten Armen und einer Reihe unaufgearbeiteter Probleme, der in den besten Restaurants der Welt gearbeitet hat und nun zurück ist in Chicago, um den Laden seines verstorbenen Bruders zu übernehmen. Der ist allerdings eine ziemlich trostlose Angelegenheit, denn nicht nur ist das Restaurant komplett unorganisiert, es steht auch noch kurz vor der Pleite. Und so beginnt die Serie damit, dass Cami die eigenen Spielautomaten plündert, um damit eine Lieferung Fleisch zu bezahlen. Was er anschließend daraus zaubert, mit seinen Fine-Dining-Kenntnissen, das grenzt dann aber doch an Food-Porn. Und so geht es in dem Rest der Serie darum, wie sich das miteinander vereinbaren lässt. Seine Ansprüche an den Laden, die Erwartungen der anderen und die Gefühle rund um den Tod des Bruders.
You're the most excellent CDC at the most excellent restaurant in the entire United States of America. So, what are you doing here, I guess?
Making sandwiches.
The Bear ist brillant. Wie die Serie gespielt ist, wie sie inszeniert ist, da passt alles zusammen. Dabei hat sie gerade mal 8 Folgen, die jeweils nur so eine halbe Stunde lang sind. Aber in dieser kurzen Zeit erzählt die Serie mehr als die meisten anderen in mehreren Staffeln. Und so hält man in der vorletzten Folge förmlich die Luft an, wenn sich in einer einzigen Kameraaufnahme nochmal alles entlädt, was sich davor an Emotionen angestaut hat. Eine Serie, wie sie selten geworden ist in Zeiten der Algorithmen.
Neue Serien für lange Herbstabende. The Bear läuft ab Mittwoch auf Disney Plus und die Sissy-Serie Die Kaiserin gibt's bei Netflix. Und jetzt schlägt Tobias Wenzel schon mal einen Parcours durch die gedruckten Feuilletons vom Dienstag, dem 4. Oktober.
Den Theatermachern komme das Publikum abhanden, schreibt Christian Gampert in der Frankfurter Allgemeinen. Das liege allerdings nicht nur an den Folgen der Pandemie. Es liegt auch an der politischen Belehrungssucht, mit der man den Zuschauern das wahre und gute, antidiskriminierende, klimakritische, wegweisend fortschrittliche immer wieder eintrichtern möchte, glaubt Gampert. Der Langeweile-Faktor im Theater ist, trotz allen Bühnengeschreis, relativ hoch. Als eines von vielen Beispielen nennt der Theaterkritiker das Schauspielhaus Zürich und schreibt: Zur neuen Spielzeit bietet man ein Theater der Gastgeberinnenschaft, offenbar eine Variante der Willkommenskultur. In derselben Feuilleton-Ausgabe der FAZ kommt passenderweise ein Ensemblemitglied eben dieses Schauspielhauses Zürich zu Wort. Es bilden sich Gruppen, die suggerieren, eine Mehrheitsmeinung zu vertreten, um andere damit zum Schweigen zu bringen, beschreibt Sebastian Rudolph ein Problem im Gespräch mit dem FAZ-Redakteur Simon Strauß. Die Angst, ausgestoßen zu werden von dieser angeblichen Mehrheitsmeinung, ist so stark, dass viele im Theaterbetrieb inzwischen große Furcht haben, sich überhaupt noch abweichend zu bestimmten Themen zu Wort zu melden. Es geht um die Frage, wer darf überhaupt sprechen und wer definiert, was gesagt werden darf. Und was darf im Museum gezeigt werden? Hängt ihn ab, lautet eine Überschrift in der Süddeutschen Zeitung. Jörg Henschel hat den Brief lesen können, den der Künstler Georg Baselitz dem bayerischen Kunstminister und dem Generaldirektor der Pinakotheken geschickt hatte. Baselitz' Frage in dem Brief, warum in der Dauerausstellung der Münchner Pinakothek der Moderne im Saal Panoptikum wieder das Triptychon »Die vier Elemente« des Nazi-Künstlers Adolf Ziegler gezeigt werde, anstatt es endlich abzuhängen. Henschel hat sich nun vor Ort selbst einen Eindruck verschafft und gibt Baselitz recht. Zieglers vier elegant beleuchtete, stilisierte Frauenakte mit ihren sieben aus dem Bild ragenden Busen ziehen sofort die Blicke auf sich. Dem diskreten Titel zum Trotz ist es ein verführerisches Stück Nazi-Pop. Zwar weise der zum Triptychon gehörende Erklärtext darauf hin, dass es sich um Nazikunst handele. Die Pinakothek der Moderne aber ist das einzige Kunstmuseum, das ein NS-Werk in seiner Dauerausstellung zeigt, schreibt Henschel weiter in der SZ, zitiert aber auch den Experten für Nazikunst Christian Fuhrmeister mit den Worten: Die Pinakothek der Moderne sei das einzige deutsche Kunstmuseum, das nicht so tue, als hätte es die 12 Jahre nicht gegeben. Ziegler zu zeigen ist keine Rehabilitation oder Aufwertung. Wo, wenn nicht in Kunstmuseen, soll man über NS-Kunst diskutieren? Verstehen wir tatsächlich, wie nahe all das ist und wie existenziell? Fragt Klaus Brinkbäumer in seiner Kolumne für den Tagesspiegel und meint den möglichen Einsatz von Atomwaffen, nachdem Putin damit erneut gedroht hat. Aber so mit der Atombombe sollte man keine Kulturpresseschau enden lassen. Obwohl, warum eigentlich nicht, wenn es komisch ist? Es sind kriegerische Zeiten und deshalb wählen Politiker auch gerne kämpferische Ausdrücke. Olaf Scholz setzte erst einen Wumms und dann einen Doppelwumms ein, nachdem er vorher die Bazooka rausgeholt hatte, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt und fragt, was wohl die nächste Kriegsmetapher des Bundeskanzlers sein wird. Die Kalaschnikow kann Scholz nicht nehmen. Eine Atombombe würde dagegen als übertrieben empfunden werden. Und wegen der drohenden Stilllegung der Hallenbäder verbietet sich leider auch die Arschbombe.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.